Bevor es losgeht, kurz ein bisschen Werbung. Fühlt ihr euch wohl, da wo ihr lebt? Eine große Frage, die wir von der Rheinischen Post mit euch beantworten wollen. Heimatliebe heißt unser großes Umfrageprojekt. Und wenn ihr im Berichtsgebiet der Rheinischen Post wohnt, also irgendwo zwischen Kleve, Wesel, Duisburg, Gladbach, Remscheid, Düsseldorf und Köln, dann meine Bitte, schenkt uns jetzt 10 Minuten eurer Zeit. Sagt uns eure Meinung. Macht mit bei unserer Online-Umfrage. Mit Schulnoten von 1 bis 6 bewertet ihr, wie es läuft bei euch im Ort. Familienfreundlichkeit, Sicherheit, Kultur, Gesundheit, Gastronomie, Wohnen und vieles mehr. Sagt uns, was besonders gut klappt und was ihr kritisch seht. Denn wir von der RP wollen nicht nur darüber berichten, was in der Region geschieht, sondern auch verstehen, wie ihr euch dabei fühlt. Wir wollen wissen, was ihr denkt, was ihr euch wünscht, was euch besorgt. Mitmachen lohnt sich übrigens noch aus einem anderen Grund. Jeder Teilnehmer bekommt das neue RP-E-Book Europameister. 3 Titel, 3 Jahre. Der Fußball und seine Zeit. 1972, 1980, 1996. Von Robert Peters geschenkt. Und kann dazu noch gewinnen. 500 Euro in bar oder Einkaufsgutscheine von Galeria, Douglas oder Rewe. Jetzt mitmachen. Noch bis zum 19. Mai. Die Umfrage und alle Infos findet ihr unter rp-online.de/heimatliebe. Und jetzt viel Spaß mit dem Podcast. Eigentlich wollte ich mit Thomas Kammmeier über Nachhaltigkeit. Eigentlich wollte ich mit Thomas Kammmeier über Nachhaltigkeit im Fine-Dining-Bereich reden. Und das haben wir auch gemacht. Aber in dem Gespräch, was ihr gleich hört, geht es noch viel mehr um die Frage, wie wird man eigentlich der, der man wird und wie kommt man hin? Dahin, wo man hinkommen will. Ich hatte großen Spaß beim Gespräch mit Thomas Kammmeier, die es Fine Dining Restaurant gibt. Und ich muss sagen, es hat mich auch zum Nachdenken gebracht. Ich hoffe, euch geht das auch so. Mein Name ist Helene Pawlitzki. Schön, dass ihr zuhört. Brunch. Der Genuss-Podcast der Rheinischen Post. In dieser wunderbaren, riesigen Hotelhalle des Maritim im Düsseldorfer Airport sind wir fast alleine miteinander. Ich habe gerade schon erzählt, ich war noch nicht so furchtbar häufig hier. Ich mag Hotels sehr gerne und Sie, Herr Kammmeier, kennen Hotels und sind in Hotels quasi mehr oder weniger zu Hause, zumindest beruflich lange gewesen, ne?
Ja, also ein Teil meiner Karriere waren 20 Jahre Interconti Berlin und insofern kenne ich mich in der Hotel, waren 20 Jahre Interconti Berlin und insofern kenne ich mich in der Hotelwelt immer noch ein Stück weit aus.
Hey.
Und ja, irgendwie haben die Hotels oftmals was gemeinsam, große leere Hallen, ne, zu gewissen Zeiten.
Sind Sie gerne in Hotels?
Ach ja, also so jetzt wie heute in Düsseldorf ist es wenig spektakulär. Nicht das Ereignis, das Mittel zum Zweck zur Übernachtung, zur Zeitüberbrückung. Aber ja, wenn man mal Zeit hat und Urlaub hat, dann gibt es sicherlich tolle Hotels, die Erlebnisse schaffen und wo man die Zeit vertreiben kann.
Durchaus. Und dazu gehört natürlich immer auch gutes Essen und Trinken. Und Gastronomie in Hotels ist schon ein ganz besonderes Geschäft, oder?
Ja, ist sicherlich ganz besonders. Das habe ich ja auch in meiner Zeit erlebt. Das geht dann halt vom normalen Bistro über die, weiß ich nicht, Bierkneipe, je nachdem, wo das Hotel verortet ist, bis zu Sterne-Restaurants, was ich ja denn auch eine ganze Zeit lang gemacht habe.
Ich stelle mir das echt anspruchsvoll vor, in so einem Hotel das gastronomische Geschäft zu verantworten, weil es so viele verschiedene Sachen gibt, die ja passieren. Die Leute wollen vernünftig frühstücken, sie wollen aber auch vielleicht richtig schön Abendessen. Sie haben gerade gesagt, sie wollen vielleicht auch zwischendurch mal ein gutes alkoholisches Getränk zu sich nehmen oder auch nicht alkoholisch. Und dazu kommt dann ja noch Konferenzen, Tagungen und so weiter und so fort.
Ja, ist recht umfangreich, je nachdem, wie das Hotel auch, ich sag mal, selber sich platziert. Das geht dann halt von großen Hotels mit vielen Bankmöglichkeiten bis zu kleinen Boutique-Hotels, wo vielleicht das feine kleine Restaurant ist. Aber im Grunde genommen alles keine Zauberei. Ich sag mal, der Beruf basiert auf Handwerk und Teamleistung und so ist es natürlich in großen Hotels auch. Man hat ein großes Team in der Hoffnung, dass man ein gutes hat, lässt sich das alles arrangieren, planen und bewältigen.
Ja, und jetzt machen Sie ja was gar nicht so anders ist, finde ich. Sie managen das gastronomische Geschäft auf dem ORF Campus in Berlin, sind auch gerade dabei, an der Konzeption für den ORF Campus in Düsseldorf mitzuarbeiten. ORF, ein Unternehmen, das eben solche Campusse baut, wo sich Unternehmen ansiedeln, die sich mit Nachhaltigkeit, Klimawandel, Energiewende, Mobilität und so weiter beschäftigen, aber eben nicht nur Menschen, die dorthin kommen und arbeiten und dann vielleicht in der Mittagspause oder zum Frühstück oder zwischendurch was Schönes konsumieren wollen, sondern auch viele Veranstaltungen, die man dann bespielen muss. Also auch ein riesengroßes Catering-Geschäft eigentlich, ne?
Ja, also unser EUREF Campus in Berlin, der bislang erste, neben dem jetzt im Bau befindlichen Düsseldorfer Campus, ist natürlich schon eine tolle Sache. Also ich sag mal, von der Idee her, ja, wir sind Entwickler, die EUREF AG, wir bauen Immobilien und vermieten die ganz gerne. Wissenschaft haben Sie, glaube ich, noch in Ihrer Aufzählung vergessen. Also wir haben ja den Anspruch, nicht nur platte Bürogebäude zu bauen, sondern letztendlich auch ein Erlebnis, einen Ort zu schaffen, an dem man sich wohlfühlt, an dem man wunderbar arbeiten kann. Und dann komme ich dann plötzlich ins Spiel. Dazu gehört dann Kraft der Idee unseres Reinhard Müllers, der das alles ja mal konzipiert und erfunden hat, ins Spiel. Ja, um sich wohlzufühlen, gehört gutes Essen und gutes Trinken dazu und um am Ende des Tages, um vielleicht auch eine gute Leistung zu bringen in den jeweiligen Firmen, bei den jeweiligen Mitarbeitern, dann gehört das einfach mal zwingend hinzu. Das hat er relativ früh erkannt. Und ich kenne Reinhard Müller ja auch schon ja sehr lange, also jetzt nicht nur in den ja fast 9 Jahren, wo ich die EUREF Event mitgestalte. Und das hat er früh erkannt und mit Ideen versehen. Und im ersten Punkt hat er seinen Italiener am damaligen Standort seines Büros irgendwie überredet, hinzugeholt. Das war also der erste Gastronom, der Pino San Germano, bei uns auf dem Campus. Und jetzt sind wir fast fertig. Unser Gasometer befindet sich kurz vor Fertigstellung. Das heißt, die großen Bauaktivitäten, die Entwicklung des Geländes ist fertig. Und so hat sich dann auch ein Stück weit über die Jahre die Gastronomie entwickelt. Was ist unser Ziel, unser Anspruch, unsere Aufgabe? Auf der einen Seite machen wir Büro-Caterings in den jeweiligen Firmen, so sie daran Interesse haben, machen halt die eigentliche Standortversorgung, das heißt, bieten den Mitarbeitern in 5 unterschiedlichen Restaurants die Möglichkeit, Mittagessen zu gehen, weit gefächert von italienisch über Crossover asiatisch, vegan, vegetarisch als Selbstbedienungskonzept, Streetfood. Wir haben eine ganz tolle Bäckerei, die Gorilla-Bäckerei, als Kooperationspartner mit bei uns auf dem Campus. Das heißt, als Mitarbeiter bei uns kann man sich eigentlich nur wohlfühlen. Und darüber hinaus hat es das Gelände erlaubt, gastronomisch auch weiterzudenken. Sprich, Sie haben schon gesagt, wir machen im Schnitt so circa 500 Veranstaltungen. Dazu zählt natürlich auch das normale kleine Meeting in unseren Möglichkeiten, in unseren Räumen, bis zu großen Veranstaltungen, 2000 Leute, beispielsweise so G7-Afrika-Gipfel oder 30 Jahre Bundesumweltamt, um mal so ein paar Highlights rauszuholen. Viel B2B-Geschäft. Aber auch die Möglichkeit, beispielsweise Ihren Geburtstag, wenn Sie den mal in Berlin feiern wollen, bei uns abzubilden. Und seit kurzem haben wir auch ein Abendrestaurant. Wir haben das bislang also quasi das gastronomische Angebot mittags gemacht. Bei den Veranstaltungen natürlich auch am Abend oder den ganzen Tag über haben wir jetzt noch ein schönes Restaurant, das ist The Court. Das heißt, abends können wir jetzt auch was bieten. Und abends ist es dann auch ein Stück weit mehr für alle Berliner. Im Mittagsgeschäft haben wir immer so ein bisschen die Thematik, dass wir viele Plätze brauchen und insofern bewerben wir das nicht und wir versuchen das ja auch für die Mitarbeiter sehr günstig anzubieten und insofern sind wir jetzt nicht unbedingt drauf erpicht, dass die Leute mittags schon zu uns kommen, aber abends haben wir halt jetzt mit dem Court auch die Möglichkeiten.
Wir sprechen da gleich nochmal drüber, was Sie da genau machen. Ich würde aber ganz gerne vorher nochmal so ein bisschen gucken, sind Sie gerade die Bäckerei angesprochen, haben Sie haben ja wirklich Bäcker gelernt. Warum eigentlich?
Das waren die Anfänge meiner beruflichen Karriere. Und
wenn man dann anfängt, so eine Lehre zu machen, denkt man da schon an Karriere oder denkt man erstmal, was mache ich denn den ganzen Tag?
Nein, also ich glaube, es ist nicht ungewöhnlich, dass man nicht unbedingt weiß, womit man startet oder so. Ich bin damals relativ früh auch damit gestartet und hatte so irgendwie die Idee Bäcker oder Konditor. Konditor hat dann nicht geklappt. Ich hätte zwar eine Stelle haben können, das war aber zu weit. Also mit der damaligen Mobilität, die zur Verfügung stand.
Aber wie kam das? Haben Sie einfach gerne was mit den Händen gemacht? Haben Sie gerne Torte gegessen? Woran lag's?
Ich bin eigentlich gar nicht selber so ein großer Kuchenesser. Aber grundsätzlich ist es so, ich sag mal, wir haben eine wunderbare Familie, Großfamilie. Und meine Mutter hat immer gesehen.
Ich komme aus Westfalen, aus Münsterland, da in die Richtung, ne?
Ja, ist Schermbeck heißt es. Das ist so Grenze Rheinland-Westfalen. Mhm. Vor der Gebietsreform war unser Dorf gespalten. Der eine Teil war rheinländisch und protestantisch, der andere westfälisch und katholisch.
Und Ihre Familie?
Vom Handwerk, vom Grunde der Ausbildung her war ich auch mal Messinger, bin aber frühzeitig dem Club dann entflogen. Das war nicht meins und stehe sicherlich zu den Werten, die leben wir im Großteil alle irgendwie letztendlich, die uns die Kirche da mal beigebracht hat, aber die Clubmitgliedschaft habe ich aufgegeben.
Verstehe.
Nee, und insofern.
Aber in der Großfamilie wurde gerne gegessen.
Gerne gegessen und meine Mutter kann auch sehr gut kochen. Also gibt immer noch Wunschgerichte, die sie mit 86 Jahren für mich macht.
Was denn?
Hattike Bohnen zum Beispiel oder Grünkohl gab es jetzt. Wir waren Weihnachten natürlich bei meiner Mutter und dann gab es dann 2 Tage vor Weihnachten nochmal schönen Grünkohl irgendwie.
Ja. Was so macht die anders als sie?
Durchaus frage ich meine Mutter, wie sie solche Leibgerichte macht, damit man das für sich selber auch nochmal absaved. Vielleicht gehe ich zu kompliziert manchmal an solche Sachen ran oder weil man mehr Wissen hat oder so. Und sie macht das so ein bisschen, wie sagt man bei uns, aus dem Lameng. Mhm. Nee, Essen stand immer irgendwo im Mittelpunkt. Es war immer schön, mit der Großfamilie am Tisch zu sitzen, mit unterschiedlichen Generationen. Und auch meine Geschwister, ich habe 2 Geschwister, beide älter, haben da auch ein Händchen für, also Essen. Heute gute Weine oder damals nicht so das Thema, aber das machen wir alle gerne und machen das mit Passion. Und dann gibt es dann halt Abende, wo ich mit meinem Bruder zusammen am Herd stehe, Flasche Wein dabei und dann
schön.
Ist es herrlich.
Ja,
und
das hört sich gut an.
Das machen wir ganz gerne. Wahrscheinlich deshalb in diese Richtung, damals vielleicht noch nicht mit dem totalen Überblick, habe ich halt diese Bäckerlehre gemacht. Habe da, ja, es war grundsätzlich ein toller Betrieb, aber ein bisschen Pech gehabt, weil damals das Handwerk in dem Bäckerhandwerk flöten ging. Mhm. Da, ich sag mal, hat man sich nicht mehr so auf die traditionellen Werte berufen und hat viel mit Natur, künstlichem Sauerteig und sowas gearbeitet.
80er Jahre waren das, ne, wahrscheinlich?
Ja, das war 83, habe ich, glaube ich, damit angefangen. Mhm. Und aus heutiger Sicht weiß ich, warum ich da nicht mehr so einen Spaß dran hatte. Eben deshalb. Mhm. Habe nie gelernt, einen Sauerteig anzusetzen oder sowas.
Krass eigentlich, ne?
Ja, ist wirklich krass. Und ich sag mal, in der Folge hat man ja auch die Entwicklung sehen können. Großbäckereien spielten eine Rolle, Qualität weniger, nur der Preis. Das ändert sich ja heute. In Berlin ist es wunderbar zu sehen, wie sich diese Bäckerlandschaft entwickelt und wie das Handwerk wieder gepflegt wird. Und es ist natürlich toll, wenn man sich selber als Handwerker bezeichnet, wenn man das so mitverfolgen kann, dass es da eine Wende gibt. Ja, und
auch
dann.
Auch im Konsum finde ich das toll. Ne? Also das eine ist, dass Bäcker sagen, ich würde eigentlich gerne wieder so arbeiten oder ich arbeite jetzt einfach mal wieder so. Aber auch, dass Menschen das einfordern. Das ist ja unheimlich wichtig und das ist natürlich auch so ein Thema dann bei der Nachhaltigkeit, auf die wir noch kommen.
Ja klar, ich meine, am Ende ist es immer der Markt, der sowas bestimmt und am Ende müssen wir uns alle selber an die Nase fassen.
Ja.
Wenn wir den Markt nicht versuchen, in Sachen Qualität zu beeinflussen, sind wir selber schuld, dass wir von Großbäckereien, wir nennen jetzt mal keine Namen, irgendwie Schlimmes essen müssen.
Gut, aber Sie wollten dann doch Koch werden.
Ja, das war dann schlussendlich eine Entwicklung. Also ich stand dann erstmal da, war recht unzufrieden und dachte mir, das ist es nicht, was du dein Leben lang betreiben möchtest. Und habe dann erstmal Zivildienst gemacht. Das musste man ja damals noch unsäglich viel länger, als wenn man irgendwie zur Waffe gegriffen hätte. War aber letztendlich gar nicht schlecht, diente der Orientierung und der Meinungsbildung, dass ich dann irgendwie auf die Idee kam, okay, dann ist halt nicht alles flöten, wenn du jetzt nochmal eine Kochlehre anschließt. War dann natürlich auch schon ein Stück weit älter. Dann habe ich das auch, ich sag mal, was die Stelle anging, ein bisschen versierter betrieben, habe die Zeit dann auch genutzt und verschiedene Praktikas gemacht, habe mir dann einen wunderbaren Betrieb ausgesucht, das Landhaus Scherrer in Recklinghausen. Habe da wirklich eine tolle Zeit gehabt, einen sehr engagierten Lehrherrn und heute ja väterlicher Freund. Und habe dann halt die Kochlehre gemacht, ganz schnell auch mit der eigenen Vision irgendwie mal Sternekoch werden zu wollen und habe dann sozusagen alles dieser Vision auch, ich sag mal, unterlegt, kann man glaube ich so sagen. Mhm. Ne? Und habe das mit Vehemenz betrieben und habe mir.
Was heißt das? Heißt das, dass man lange Tage arbeitet wahrscheinlich und dass man.
Ja, die Bereitschaft dafür
lernt
muss
und
da sein. Aber die Bereitschaft muss auch irgendwie sein, das alles dem Beruf irgendwie unterzuordnen. Und das habe ich halt ganz konsequent gemacht, habe es vorangetrieben und zur Not auch mal die Freundin nicht sitzen lassen, aber immer mit dem Gedanken, entweder hält's oder es hält nicht. Mhm. Entfernung kann keine Rolle spielen. Mhm. Hat dann doch eine Rolle gespielt.
Wahrscheinlich aber, mal so, aber ja, ich weiß, was Sie meinen.
Weiß ich nicht, da weine ich nicht hinterher. War eine gute Zeit, wenn Sie mich heute fragen. Ich würde alles nochmal genau so machen.
Aber wenn man
machen.
Sich, genau, wenn man sich auch die Zeiten anguckt, die Sie in verschiedenen Betrieben waren oder in verschiedenen Restaurants und dann die Orte, also ne, das waren ja dann immer so 1, 2, 3 Jahre vielleicht mal irgendwie da und mal da und so vielleicht. Mhm, da merkt man natürlich schon, okay, das muss man auch wollen, ne? Das muss man auch können noch in der Lebensphase, in der man steckt.
Genau, ja. Also wie gesagt, also zum Koch so ein bisschen spät berufen, was kann ich, wie alt war ich denn da? 89 bin ich, glaube ich, mit der Lehre angefangen, also irgendwie 23. Ja, war ein klares Ziel. Ich habe immer ein klares Ziel vor Augen gehabt. Das ist das, was ich meine heute. Aber man muss ein Ziel vor Augen haben. Wenn ihr das nur einfach macht, um irgendwie beschäftigt zu sein, macht das aus meiner Sicht keinen Sinn. Aus meiner Sicht. Das sehen andere Leute wieder anders. Ist trotzdem ein toller Handwerksberuf, aber ich habe es immer anders angefasst.
Es macht keinen Sinn, weil es zu anspruchsvoll ist, weil man zu viel reinstecken muss. Oder es macht keinen Sinn, weil man dann nicht das erreicht, was man mit dem Beruf erreichen kann.
Das Erreichen ist der eigene Anspruch. Das ist, mag bei dem einen oder anderen unterschiedlich sein. Aber ich sage immer, letztendlich bietet der Beruf eine große, große Chance, in die Welt zu gehen, sich unterschiedlich zu orientieren. Man muss nicht zwingend Sternekoch werden. Man kann seine Berufung auch, keine Ahnung, im diätischen Bereich oder in wie auch immer. Viele Felder sind da möglich, aber es ist zumindest zur damaligen Zeit eine üble Kombination gewesen. Mein Vater sagte mal zu mir, Junge, du lässt dich doch da ausnutzen. Kann doch nicht sein, dass du da 14, 15 Stunden am Tag arbeitest für diesen Hungerlohn. Ich war mir damals schon immer bewusst, das wird sich irgendwann ändern und habe ihm gesagt, warte mal ab, das ist geplant, das ist so, da kommt man nicht drum herum. aber es, ich sag mal, grundsätzlich gibt es Berufe, die, ich sag mal, wo man das Geld leichter verdienen kann. Hat sich heute ein Stück weit geändert. Wir legen sehr viel Wert darauf, dass unsere Leute nicht mehr so viel arbeiten, wie ich das vielleicht mal gemacht habe, dass auch ein wunderbarer Ausgleich mit Freizeit und so da ist. Klar, wir sind im Vergleich zu anderen Handwerkern immer so ein bisschen getrieben. Wir sind das letzte Ende in der Kette und wir können es uns nicht leisten, wie beispielsweise ein Tischler oder ein Schreiner zu sagen, liebe Frau Pawlitzki, das mit Ihrem Wohnzimmerschrank habe ich nicht geschafft, aber in 2 Wochen bin ich wahrscheinlich soweit. Können wir nicht, wir müssen liefern. Und insofern gibt es sicherlich Berufe, wo man sich besser ausruhen kann, wenn man das im Sinn führt.
Und als Sie dann im Interconti in Berlin angekommen sind, im Restaurant zum Hugenotten und da auch dann nach gewisser Zeit zum Küchenchef wurden, hatten Sie dann das Gefühl, jetzt bin ich da, wo ich hin wollte, jetzt bin ich angekommen?
Ja. Wenn man es genau betrachtet und wenn man das, na, ich kann es Ihnen ja mal sagen, wie es wirklich war. Also ich habe mich mit Bedacht dort beworben, war in unterschiedlichen Betrieben in Berlin, habe mir das angeschaut. Aber ich habe da eine klare Perspektive gesehen. Warum? Das Restaurant hatte einen guten Ruf und ich war der Meinung, ich kann das besser als das, was im Moment dort geliefert wird. Und habe das dann relativ mit Vehemenz auch umgesetzt und wurde dann irgendwann selber zum Küchenchef. Ja.
Also da gehören noch ein paar Ellenbogen dazu mit an.
Ja, das gehört sicherlich dazu. Mhm. Also, aber gut, das ist letztendlich in jedem anderen Beruf auch nicht anders. Wenn man was erreichen möchte, kann man nicht immer nur nett sein und muss halt seine Ziele umsetzen. Und ich meine, am Ende matcht das auch so in der Küche. Es gibt einen, der die Richtung vorgibt. Man kann an dieser Richtung gemeinsam arbeiten, als Team. Ohne Team ist man gar nichts. Man braucht das Team, man braucht Leute, die mit am Strang ziehen. Und wenn man das so ein Stück weit verinnerlicht hat, dann kann man an seinen eigenen Zielen sehr konsequent arbeiten.
Und im Rückblick betrachtet hatten Sie offensichtlich recht. Das Restaurant ist ja dann als Hugos sehr bekannt geworden. Und Sie haben einen Stern bekommen dafür, was Sie da gemacht haben.
Einen habe ich geschafft, ja.
Ärgert Sie das, dass es nicht 2 waren?
Ah ja, gut, es gab Zeiten.
Oder 3.
3 würde ich mal ausschließen. Kraft meiner eigenen Kräfte, sag ich mal. Mhm. You never know, aber egal. Weiß nicht, wir waren eine Zeit lang, waren wir mal davor. Aber hätte, wäre, wenn, zählt alles nicht. Haben das trotzdem mit viel Freude betrieben. Also ich habe immer großen Spaß dran gehabt, habe das auch nie als sonderliche Belastung gesehen, habe Gott sei Dank eine tolle Frau, die das, ich sag mal, die negativen Ereignisse drumherum, also dass man halt den Beruf sieht oder so. Wir haben das wunderbar zusammen kompensieren können. Natürlich vieles auf der Schulter meiner Frau. Aber auch das gehört mit dazu. Wenn man sich auf etwas konzentrieren möchte, dann gehört die Bereitschaft, wenn man dann Familie hat, auch der gesamten Familie wahrscheinlich mit dazu.
Mhm. Ja. Was haben Sie denn im Hugos gemacht? Also ich habe ein paar Sachen darüber gelesen, aber ich würde es ganz gerne mal aus Ihrer Warte hören. Was war Ihr Konzept oder Ihre Philosophie damals?
Ja, zunächst einmal das Lächeln in den Gesichtern der Gäste herauszulocken. Das ist, glaube ich, der größte Antrieb, wenn man in der Art und Weise arbeitet. Man möchte zufriedene Gäste zuallererst, weil davon lebt man. Das braucht man als Basis für alles und das ist aus meiner Sicht auch heute immer noch das größte Glück und der größte Antrieb dabei, andere Leute glücklich zu machen mit seinem Schaffen. So, was haben wir gemacht? Wir hatten damals sicherlich eine sehr basierte Fisch- und Meeresfrüchteküche. Das war auch immer so mein Steckenpferd.
Warum?
Tja, tolle, frische Produkte, wo einem das Herz aufgeht. Verständnis für gute Lebensmittel und die Möglichkeit, da sehr kreativ mitarbeiten zu können. Und das war, glaube ich, oder ist immer noch das, woran ich heute große Freude habe, was ich selber auch gerne esse.
Mhm.
Wenngleich, nicht wenngleich, ohne wenngleich. Ja.
Ist so.
Ist so.
Fisch ist cool.
Ja,
ja, und das Ganze im Rahmen eines Hotels, war das für Sie damals was Neues, was anderes oder wussten Sie, worauf Sie sich da einlassen?
Nee, das war neu. Also ich sag mal so, die Zeit davor habe ich ja genutzt und war in unterschiedlichen Sternebetrieben bundesweit unterwegs mit kleinen Abstechern in Frankreich und Amerika. Und das war durchaus eine andere Welt. Das waren immer kleine, unternehmergeführte Betriebe, ich sag mal, mit einem Umfeld, was übersichtlich war. Das waren kleine, knackige Teams, wo jeder sich im Klaren war, ohne den anderen geht's nicht. Und das war sicherlich ganz anders als die Riesenwelt eines großen Intercontis. Mit 1000 Zimmern und riesen Bankettmöglichkeiten war auch für mich eine neue Welt in dem Sinne. War aber letztendlich, wenn ich das für aus heutiger Sicht betrachte und mein jetziges Wirken sehe, eine ganz, ganz wichtige Station. Also auch eben dieses Bankettgeschäft irgendwie mal erleben, mit planen, organisieren zu können, war das ja ein natürlicher Baustein, der irgendwo noch fehlte. Also ich denke mal, im Kleinen und mit Pinzette und allem Pipapo können viele kochen. Vielleicht berühren alle nicht mehr so die Seele, wie ich es mir manchmal wünschen würde bei dem Essen. Aber die Erkenntnis, ich habe dann irgendwie so viele Veranstaltungen geerbt, sagen wir mal so. Aus unterschiedlichen Gründen hieß es dann, da musst du dich jetzt drum kümmern. Habe die Herausforderung gerne angenommen. Und ja, und es ist toll. Also ich meine, es ist wirklich toll. Also ich sag mal, so ein Highlight. Können vielleicht die meisten Leute auch ein bisschen was mit anfangen. Der Bundespresseball früher in Bonn. Ich hatte einen ganz tollen Hoteldirektor, auch heute väterlicher Freund, immer noch enge Zusammenarbeit, der Willi Weiland. Der hat es damals geschafft, im Zuge des Umzuges der Regierung auch eben diesen Bundespresseball ins Interconti nach Berlin zu holen. Und wenn sie dann mal für 1000 Leute 4 Gänge machen mit Fingerfood und allem
und
Pipapo.
Und dann auch noch Journalisten.
Und ja, das war
ja. Die zu allem eine Meinung haben.
Ja, die
und
da,
das auch sagen.
Die dann auch die Zeit in der Küche bekamen und
die
dann irgendwie dem Kammerjahr auf den Sack gingen mit unnötigen Fragen in einer Phase kurz davor, wo man hochkonzentriert, bocknervös war und nein, aber ich sag mal, ist toll. Also wenn man weiß, dass man sowas organisieren kann mit einem wunderbaren Team, das war dann auch wieder toll im Hotel. Also im Grunde genommen wollten alle mithelfen. Mhm. Also auch die Damen aus dem HR oder aus der Buchhaltung oder nicht nur Damen, auch Herren. Wenn man dann von denen hörte, wir wollen unbedingt wieder mitmachen dieses Jahr, Thomas, teil uns ein. Und das ist schon toll. Also dann schicken sie von 4 Stationen, von 4 Bändern halt irgendwie jeweils 250 Teller und das, ich sag mal, mit vermeintlich nicht können, aber wo alle irgendwie einen irgendwie anstrahlen und das
motiviert sind sie jedenfalls.
Motiviert sind und mithelfen wollen. Tolle Erlebnisse. Also ich meine, Team kann man nie genug hervorstellen. Alleine ist man so ziemlich gar nichts.
Und man muss auch in so einem großen Haus, glaube ich, ziemlich netzwerken können, ne?
Ellbogen gehört auch dazu. Netzwerken kann man so und so. Man muss seine Position klar machen in solch großen Gebilden Und dann muss es nicht damit zusammenhängen, dass man irgendwie der böse Kammerer ist oder so. Das geht auch anders. Das haben wir dann, wie gerade erzählt, erlebt. Klar ist, dass man eine Vision hat, dass man ein Ziel hat und die Kunst ist, alle zusammenzubringen, gemeinsam diesen Strang zu ziehen, damit draußen 1000 Leute sitzen, die lächeln. Und final war es dann immer so, dass der jeweilige Bundespräsident dann in die Küche kam, sich bedankt hat. Gibt es ganz tolle Bilder, wo dann alle irgendwie strahlend stehen, Glas Champagner in der Hand mit dem Bundespräsidenten, tolle Erlebnisse.
Ist mal irgendwas in dieser Zeit richtig schief gegangen?
Ja. Aus meiner Sicht ja, waren sicherlich mal die ein oder anderen Sachen dabei, aber dann kommt es immer auf den eigenen Anspruch an. Ich habe früher immer versucht zu sagen, irgendwie, wie schafft man es bei Fragen der Journalisten, wie schafft man es, so eine Leistung irgendwie tagtäglich irgendwie auf den Teller zu bringen. Das ist halt eben auch schon erwähnt der eigene Anspruch. Ich habe immer gesagt, man muss versuchen, jeden Tag 120% zu geben. Sie wissen, das geht nicht. Aber der Anspruch war halt immer da, weil ich mir immer versucht habe, einzureden, wenn ich versuche, 120% zu geben, jeden Tag wach zu sein und da zu sein, dann bleiben 100% übrig.
Hm. Oder am Ende bleibt nicht mehr viel von einem selber übrig.
So,
aber offensichtlich
dann,
sind sie noch da. Also,
egal, und dann hatten wir mal irgendwie einen weißen Schokoladenkuchen im Dessert eben für diesen Bundespresseball. Glück im Unglück. Eigentlich sollte das ein softer, weicher Kuchen werden. Am Ende war es irgendwie ein total fancy Konstrukt irgendwie. Crispy, immer noch lecker. Also nicht im Sinne des Erfinders, aber es war tatsächlich so, dass...
Ich stelle mir das gerade mehr wie so eine Art, also nicht Brownie, sondern Blondie dann sozusagen.
Ja,
oh, so ein
ausgehöhlter Blondie, man hätte ihn auch noch füllen können. Ja, gebe ich ganz ehrlich zu, ist in
war
die Hose
so
gegangen. Ich war auch irgendwie ziemlich grumpy irgendwie, weil am Ende war es die Umsetzung des Rezeptes, die nicht ganz funktioniert hat. Aber in der Tat waren Leute da gemacht, wie haben sie es gemacht?
Toll,
diese feine weiße Hülle aus Schokolade.
Können Sie das nochmal nachkochen?
Und dann hatten ja einfach Glück gehabt irgendwie. Also man versucht immer alles richtig und gut zu machen.
Ja.
Natürlich fallen auch mal Späne. Aber im Wesentlichen muss ich sagen, desaströse Ereignisse kann ich, glaube ich, an einer Hand abzählen. Also,
Happy Accident, sagt man, glaube ich.
Ja, ja, wie auch immer. Aber ich weiß sie alle noch, ganz schlimm.
Nachts liegt man wach, ne, und denkt drüber nach, nein, wahrscheinlich nicht mehr. Wieso sind Sie da weggegangen?
Och, das war eine Kombi, glaube ich. Das war eine Kombi aus... Zuallererst die Erkenntnis, dass meine Tochter dann irgendwie doch schon, muss ich mal eben rechnen, irgendwie 9 oder 8 Jahre alt war. Und ich irgendwie dachte, Mensch, kann ja gar nicht angehen, dass du die Kleine so selten siehst. Und ich sag mal, ein kleines bisschen verbunden damit, schlechtes Gewissen. Vielleicht auch die Erkenntnis ganz im Inneren, hast du jetzt lange genug gemacht, hast 20 Jahre oder fast 20 Jahre gemacht. Das Alter. Da war ich ja dann irgendwie auch kurz vor 50 sozusagen. Und vielleicht das Interesse oder die Neugier, vielleicht nochmal was anderes machen zu wollen, war ein Prozess, der irgendwie wohl überlegt sein wollte, der auch mit Ängsten verbunden war und Unwissen, vielleicht auch darüber, was man denn eigentlich kann oder nicht kann.
Mhm.
Komisch, ne?
Ja.
Aber
das spricht mich gerade total an, ehrlich gesagt, weil ich das gut nachvollziehen kann, so ein Stück weit. Die Frage, was kann ich eigentlich, was ist eigentlich der Kern von dem, was ich wirklich gut kann? Wissen Sie, was ich meine?
Ja.
Mal unabhängig jetzt von der Frage, bin ich Koch oder
Bauarbeiter? Ja, egal, genau.
Sondern
egal.
Was ist eigentlich meine Superkraft sozusagen? Oder was meine Identität eigentlich?
Ja, geprägt irgendwie von dem klaren Wissen, dass man ja ein Fachidiot ist. Also ich nenne es absichtlich Idiot.
Sich in einer Blase ein bisschen bewegt auf jeden Fall, ne?
Nein, ein spezielles Feld beackert hat.
Aha.
Ja, sicherlich mit Updates, beispielsweise Bundespresseball, Mengenveranstaltungen, auch die qualitativ umsetzen zu können. Aber ja, damaliger Stand für sich die Erkenntnis, dass man das zwar gut kann, aber das wollte man ja gar nicht mehr. Sondern es sollte ja was anderes werden und keine Vorstellung davon, was es denn eigentlich werden könnte.
Mhm. Und dann?
Prozess, 2 Jahre und dann, ja, also man kann das ja eigentlich so sagen, also Reinhard Müller kenne ich.
Aber Moment mal, 2 Jahre was? 2 Jahre
spazieren
gehen am Wannsee?
Nee, 2 Jahre Prozess. 2 Jahre Prozess, währenddessen man das Restaurant noch weiter betrieben hat,
ja.
Versucht, ja.
Gedankenprozesse.
Gedankenprozesse, Ängste oder wie auch immer.
Ja, 2 Jahre, das ist lang.
Das ist lang, ja, das ist lang.
Aber Sie wussten, da kommt noch was, Sie wussten, ich finde das.
Scheinbar, also im Inneren.
Ja.
ein ganz kleiner Kern. Nein, so. Und dann ist es schlussendlich so, Reinhard Müller kenne ich schon viel länger als eben die fast 9 Jahre, die ich jetzt bei ihm oder mit ihm zusammen arbeite, zusammen Golf gespielt oder wie auch immer. Man, irgendwann kennt man viele Leute in der Stadt, wenn man in so einer Position arbeitet. Und ich sag mal, der ging mir zum damaligen Zeitpunkt schon immer auf den Senkel, komm doch mal vorbei, guck dir das doch mal an. Und ehrlicherweise nie die Zeit gefunden und vielleicht auch nie die Lust gehabt. Ja.
Der hatte, das muss man vielleicht kurz erzählen, ich weiß jetzt nicht genau, wann, von welchem Zeitraum Sie sprechen, ja. Aber das war ja so, dass er eine Industriebrache in Schönefeld
2008 gekauft hat,
für verhältnismäßig wenig Geld, musste dann aber relativ viel Ablass noch umsorgen, so sagt man, ja gut, wer weiß, ne? Aber kolportiert man so und dann beschlossen hat, naja, hier steht ein Gasometer, so hat er es mir zumindest erzählt, in dem Zukunftsorte-Podcast, den wir mit Orif machen. Und dann gedacht hat, na, hier steht so ein Gasometer und das ist alles irgendwie renovierungsbedürftig. Was machen wir denn damit? Was entwickeln wir denn jetzt hier sozusagen immobilientechnisch? Da machen wir was draus. Da geht es um Thema Energie und da geht es ums Thema Nachhaltigkeit.
Genau.
So erzählt er die Geschichte. Und da muss er ja schon gewusst haben, dazu gehört, das haben Sie ja vorhin schon gesagt, dazu gehört auch, dass man die Leute, die dann nachher hier unterwegs sind und arbeiten und sich in diesen Gebäuden bewegen, auch verpflegt, ne? In irgendeiner Form. Und da hat er gedacht, Mensch, ich kenne jemanden, der kann kochen.
So.
Und organisieren.
Was auch immer er zum damaligen frühen Zeitpunkt gedacht hat. Witzigerweise haben wir ja auch die Eröffnung des Geländes bei mir oben im Hugus gemacht. Ja, erzählt, ich kenne ihn schon länger, auch als Gast und wie auch immer. Und auf jeden Fall konnte man vom Interconti aus wunderbar in Richtung Schöneberg, in Richtung Gasometer schauen. Mhm. Und dann gab es eben diese Eröffnungsveranstaltung, also ich sag mal der Auftakt für dieses Projekt, der wurde dann auch bei uns oben gefeiert. Konnte man dann schön, gab es dann mit Feuerwerk und allem Pipapo. So, und dann war halt der Kontakt, was das Gelände anging, immer schon da. Und dann, ja, dann hatte ich aber keinen Bock irgendwie und habe mir das auch nicht angeguckt oder wie auch immer. Kann man ja heute alles auch gerne so sagen. Und dann ereignete es sich folgendermaßen. Ich habe so ein altes Auto, da wurde mir die Garage für gekündigt. Dann habe ich gedacht, Mensch, der Reinhard, der hat doch das riesige Gelände, rufst den einfach mal an.
Der Platz.
Dann habe ich ihn angerufen und in seiner unnachahmlichen Art, ich habe jetzt keine Zeit, buff, aufgelegt, ne? Und dann rief er aber irgendwie 2 Tage später an, sagt, Thomas, wir müssen uns mal treffen. So, und dann war das eigentlich ein Prozess. Also ich sag mal, auf der einen Seite, Visionen hat Reinhard immer, sehr gute, also das ist schon wahnsinnig, also schon kann man viel von lernen. Und dann haben wir uns halt zusammengesetzt und er hat mir erzählt und ich habe mir dann das Gelände auch erstmal richtig angeschaut und das waren ja auch wirklich noch die Anfänge, da war noch nicht viel mit Gastronomie, ein bisschen was war schon, ein bisschen Veranstaltungen liefen auch schon, wir hatten auch schon die Kuppel im Gasometer stehen und Jauch lief damals auch schon.
Genau, das ist ja diese Kuppel, in der die Talkshow von Günther Jauch lange aufgezeichnet wurde.
Genau, der Polit-Talk am Sonntagabend da.
Wo man Veranstaltungen auch machen konnte.
Genau, und dann konnte er mir, er wusste irgendwie, der Kammerer könnte dem Gelände gut tun, konnte mir auch irgendwie gar nicht irgendwie selber sagen, was er denn eigentlich von, kümmer dich da mal drum. Ne? Ja, ich sag, was soll ich denn machen? Ja, schreib dir doch mal eine Stellenbeschreibung, ne? Habe ich nie gemacht, das kam dann alles so intuitiv. So war dann auch ein Prozess, ein bisschen hin und her, ein Dreivierteljahr drüber geredet. Schlussendlich habe ich dann damals im Interconti gekündigt und habe aber auch dafür gesorgt, sage ich mal, dass dieses Hugus, was ja mein Projekt war, letztendlich auch weiter bestehen kann. Habe das dann quasi in Absprache an meinen damaligen langjährigen Stellvertreter Eberhard Lange auch übergeben. Und ja, und dann bin ich da mal angefangen auf dem Campus. Und dann muss man sich das erstmal alles in Ruhe anschauen und dann haben wir halt peu à peu mit der Entwicklung des Geländes haben wir dann halt peu à peu auch die Gastronomie auf dem Gelände weiterentwickelt.
Und diese Gastronomie, die soll ja nicht nur irgendwie die Menschen ernähren und aber auch sie zufriedenstellen, wenn sie da sind, sondern die soll gleichzeitig auch nachhaltig sein. Das ist ja ein ganz riesengroßes Wort und ein ganz komplexes Konzept, aber es läuft ja im Endeffekt darauf hinaus, dass man sehr, sehr respektvoll mit Ressourcen umgeht.
Genau, das habe ich ja gelernt als Sternekoch. Ressourcenschonend, respektvoller Umgang. Ich denke mal, das schreibt sich jeder, sollte sich zumindest jeder Koch auf die Fahne schreiben. Das haben wir gelernt. Wir wissen, was Lebensmittel wert sind. Wir lieben halt die Schönheit von, was Lebensmittel wert sind. Wir lieben halt die Schönheit von Lebensmitteln.
Aber also als Laien muss ich da mal nachfragen. Mhm. Ich habe mal irgendwann gelesen, was macht man in der klassischen französischen Küche mit einer Kartoffel? Man schält nicht nur die Schale ab, sondern man, ich glaube es heißt turnieren, ja? Man schneidet die Kartoffel in eine wunderschöne, rundliche Form.
Schönes Stichwort, die Kartoffel. Ein ehemaliger Chef von mir, Wolfgang Dubs, hat mal gesagt, wenn es die Kartoffel nicht gäbe, man müsste sie ja finden.
Aber wenn man so eine Kartoffel, wenn alle Kartoffeln gleich und wunderschön und oval und so sein, dann schneidet man doch wahnsinnig viel von der Kartoffel ab und schmeißt es dann weg? Oder was macht man dann?
Das ist wie bei den Menschen. Nicht jede Kartoffel ist wunderschön oval und gleichförmig.
Leider nicht, wir anfangs ein, zumindest nicht.
Wir haben ein Naturprodukt, das muss man erkennen.
Ja.
Und ich sag mal, ja, das Übertriebene in der Sterneküche, keine Ahnung, verschiedene Schnittarten, Schnittsorten, Turnieren, Pompomneuf oder wie auch immer. Man kann damit rumasen, das wurde vielleicht damals auch eine Zeit lang gemacht, wenngleich man schon den Respekt davor hatte. Was wir uns heute auf die Fahne schreiben, ist halt nachhaltig und ressourcenschonend zu arbeiten. Uns muss von Anfang an oder einem Koch oder generell dem Mensch muss von Anfang an klar sein, das wächst nicht von alleine, da steckt immer viel Liebe und viel Natur drin. Also Wertschätzung, riesen wichtiges Thema auch in der Weiterverarbeitung. Sich bewusst sein, dass man da nicht mit rum aßt, sondern sich von vornherein Gedanken darum machen, was mache ich mit dem Rest der Kartoffel.
Mhm.
Na, man kann die Kartoffel turnieren, gar keine Frage. Man kann sie aber auch als Pellkartoffel auf Salz in den Backofen schieben, wunderbares Kartoffelpüree davon machen und eben nur die Schale übrig haben. Eben das kleine bisschen Schale, das kann man dick turnieren, dick schälen und je nach handwerklicher Ausbildung kann man das besser oder schlechter. Aber ich glaube, das muss uns von Anfang an klar sein. Und das ist, ich sag mal, der Urkern in der heutigen Zeit. Nachhaltigkeit, Riesenthema bei uns natürlich. Wir sind ein Nachhaltigkeitscampus, wir sind CO2-neutral und natürlich muss sich das dann auch in dem gastronomischen Angebot widerspiegeln. Ne?
Aber das heißt also, das, was Sie gerade gesagt haben, heißt erstens, ich überlege mir sehr gut vorher, was mache ich damit und was heißt das eigentlich?
Genau.
Ne?
So, angefangen von über? Was, wo, wie kommt es zu mir?
Aber heißt das dann auch, dass man eben bestimmte Dinge nicht mehr tut? Also zum Beispiel bestimmte Zubereitungsarten, auf die verzichtet, weil man weiß, da würde zu viel Schwund passieren?
Beispielsweise.
Aha.
Oder dass man von Anfang an einfach sagt, gewisse Produkte verarbeitet man nicht mehr.
Ja.
Nehmen wir einen Thunfisch.
Wollte gerade sagen, als Fischfan haben Sie ein ziemliches Problem.
Ich glaube, die.
Das ist ja nicht schön dann. Dann bleibt nicht mehr so viel über.
Nein, es bleibt schlussendlich wenig übrig. Das ist richtig.
Ja.
Soll uns allen mal vor Augen gehalten werden, wie wir mit unserer Natur und den Ressourcen umgehen. Ne? Und daraus bilden sich Konsequenzen. Dazu gehört dann beispielsweise, ich habe letzte Woche erst eine Probe von vegetarischem Thunfisch bekommen.
Oh, ich habe auch veganen Thunfisch probiert diese Woche.
Ja, habe ich noch nicht probiert. Die Dosen sind da noch irgendwie, weil ich jetzt gerade in Düsseldorf bin.
War nicht schön, Herr Kammerherr. Ich hatte noch sehr lange diesen Nachgeschmack im Mund, ehrlich gesagt. Aber ich habe auch erst einen probiert. Ich habe zwei verschiedene.
Ja, ich meine, weit gefächertes Thema. Hm. Weit gefächertes Thema als Produktfanatiker und ich sage mal mit der Herkunft, ist nicht alles schön.
Nee, ja,
ist
so
nicht alles schön und ich sag mal, die hohe Kunst der Lebensmittelindustrie, sie kotzt mich zu Teilen auch an.
Aha.
Für mich auch manchmal nicht nachvollziehbar, zu was Menschen bereit sind, zu sich zu nehmen.
Sie reden von Fleisch oder?
Von allem. Alles, was die Lebensmittelindustrie uns mit vielen Zusatzstoffen irgendwie versucht beizubringen und vielschichtiges Thema. Wir versuchen ganz viel wirklich selber zu machen. Ein großer Verzicht auf viele Dinge, die der Mensch nicht braucht. Unser Handwerk wieder zu besinnen. Das ist auch ein Thema, ein Riesenthema in Düsseldorf. Wir schaffen da einen neuen Ort. Wir wollen besser sein als das Homeoffice. Dazu gehört eine wunderbare Verpflegung dazu. Da gehört ein Erlebnis dazu. Und dazu gehört auch ein Stück weit Ehrlichkeit. Und ich sag mal, das mag sich nach hinten in diese Ehrlichkeit auch im Preis ausdrücken. Ein gut produziertes Essen kann nicht billig sein. Mhm. Da stecken gute Produkte dahinter, da steckt viel Handwerk dahinter und Zeit. Und da müssen wir, glaube ich, alle hinbekommen, dass nicht das teuerste Handy oder das dickste Auto für uns im Leben wichtig sein sollte, sondern unsere eigene Ernährung viel, viel weiter in den Vordergrund gestellt werden muss. Und wenn wir uns dessen klar sind, dann bedeutet das in letzter Konsequenz auch, ja, es muss nicht jeden Tag Fisch oder Fleisch sein. Es geht durchaus, also ich meine beispielsweise bei uns in Berlin verkaufen wir sicherlich von vom Gesamt, was wir im Mittagsgeschäft anbieten, bestimmt 70% vegetarisch-vegan. Mhm. Ja, natürlich läuft die Currywurst, natürlich läuft ein Wiener Schnitzel und eine Roulade geht auch immer.
In jeder Kantine auf der ganzen Welt wahrscheinlich, ja.
Klassiker gehen immer, aber ich sag mal, unsere Aufgabe ist es, das eben so darzustellen, dass wir dabei gesund bleiben, Spaß haben, Orte schaffen, wo man halt gemeinsam arbeiten, sich austauschen. Das ist unser Konzept. Wir wollen Orte schaffen, an denen Menschen sich begegnen, zusammenarbeiten, forschen und bewusster umgehen mit sich.
Wenn Sie den vegetarischen Thunfisch probiert haben, sagen Sie mir bitte, was Sie darüber gedacht haben. Das interessiert mich sehr. Und zum Schluss noch eine Frage, die ich allen im Podcast immer stelle oder fast allen jedenfalls, manchmal on air und manchmal nicht. Wen sollte ich wohl als nächstes fragen, ob er hier zum Interview kommt? Wen möchten Sie mal im Brunch-Podcast hören? Wen wollen Sie reinreiten, Herr Kammerer?
Reinreiten? Wen möchte ich reinreiten?
Wen wollen Sie mal so richtig in Schwierigkeiten sind?
Ach so, wunderbar mit Ihnen. Also ich sag mal, ich sag Ihnen jetzt schon den nächsten Podcast zu, dann war doch alles schön. Ja,
ist doch wunderbar.
Ja, wen hätte ich da vor Augen? Laden Sie doch einfach mal Conny Poletto ein. Dann können Sie den Eurof Campus in Düsseldorf dann noch mal ein bisschen genauer besprechen und auch Connys Visionen dazu mal hören. In jedem Falle unterhaltsam und eine ganz tolle Gesprächspartnerin, lege ich Ihnen nahe.
Herzlichen Dank, Thomas Kammerer, fürs Gespräch.
Nicht dafür, gerne.
Na, war das ein Genuss? Dann folgt Rheinische Post Brunch in eurer Podcast-App, um keine Episode mehr zu verpassen.
Here in America, work is in trouble. We've offshored our manufacturing, sent away good jobs, and lost so much ability to make things. American Giant is a company that's pushing back against this tide. They make high-quality clothing, sweatshirts, jeans, dresses, jackets, and so much more right here in the USA. Visit American-Giant.com and get 20% off your first order when you use code STAPLE20 at checkout. That's 20% off your first order at American-Giant.com, promo code STAPLE20.